ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir sind in den Bach-Episoden weiter auf den Spuren von Johann Sebastian Bach in Weimar und widmen uns heute einer ganz berühmten Orgelsammlung von ihm, dem Orgelbüchlein. Das war schon mal ein Beispiel aus dem Orgelbüchlein, nämlich das Choralvorspiel zum Pfingstlied Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist. Das Orgelbüchlein, ja, das ist wahrscheinlich eine der am häufigsten gespielten Orgelsammlungen überhaupt der gesamten Musikgeschichte, würde ich sagen. Für junge Organisten ein Muss und eine herrliche Schule, für erfahrene Organisten immer noch eine Fundgrube ohne Ende. Und es ist klar, ein Weimarer Projekt von Johann Sebastian Bach. Michael, gibt es da eine Idee, die dahinter steht? Und wenn ja, welche?
Naja, irgendwann, lieber Bernhard, in der Weimarer Zeit, wir gehen davon aus, so um 1711, muss er eben die Idee gehabt haben, sich eine Art Kompendium anzulegen, der gebräuchlichsten Kirchenlieder, also den Liedern, die im Gesangbuch stehen, und zwar eben elaborierte, ornamentierte Fassungen, also gar nicht Choralvorspiele, sondern eben wirklich Choraldurchläufe, schön ausstaffiert und trotzdem kurz und bündig. Also es gibt keine Zwischenspiele oder so, sondern es ist wirklich die Choralmelodie, die jetzt kunstvoll verarbeitet, verziert wird. Und das eben im Grunde genommen quer durchs Kirchenjahr.
Das ist also diese Grundidee, aber machen wir erstmal die bloßen Fakten, die wir zu dieser Sammlung haben. Wie sieht's denn mit den Quellen aus?
Na, es sieht richtig gut aus, weil wir haben das Orgelbüchlein. Mhm. Also deswegen heißt auch so ein kleinformatiges Büchlein durchweg in Bachs eigener Handschrift mit einem Titel, der allerdings später dazu kam. Deswegen verraten wir jetzt mal noch nicht. Also als Bach da um 1711 loslegt, ist erstmal nur die Idee da, noch nicht der Titel. Und er hat große Ambitionen. Er nimmt sich dieses Büchlein und schreibt 164 Titel von Chorälen ein und versucht das auch wirklich so zu planen, dass er offensichtlich von vornherein sich überlegt, also der Choral, der braucht eine ganze Seite, der eine Doppelseite. Und jetzt ist aber der Witz, die wirklichen Noten dann unter dem großspurig hineingeschriebenen Titel, die haben wir nur in 45 Fällen. Das ist nahezu ein Drittel. Der Rest sind nach wie vor leere Seiten. Immerhin schon rastriert, aber hier ist das Ganze sozusagen Torso geblieben. Aber was man eben auch sehen kann, also wenn man sich anschaut, wie er es anlegt, es ist offensichtlich die Idee, so ungefähr die Abfolge des Kirchenjahres zu imitieren. Also es geht vorne los, ne, mit Advent, dann kommt der Heidenheiland, dann kommt so ein ganzer Block von Weihnachtschorälen, dann ist man schon ziemlich schnell in der Passionszeit angelangt, Ostern, dann geht's auch mal ein bisschen durcheinander, aber grundsätzlich ist offensichtlich wirklich die Idee, Kompendium einmal durchs Kirchenjahr.
Das ist ja ein gutes Ziel. Welche Lieder hat er denn da ausgewählt? Sind das die, die in Weimar gebräuchlich waren?
Also das ist eine gute Frage. Ich bin mal vor einigen Jahren gestoßen auf ein ziemlich genaues Protokoll darüber, was zwischen, sagen wir mal, 1680 und 1730 an Chorälen gesungen wurde. Leider nicht in der Schlosskirche, sondern in der Stadtkirche Weimar. Und da kann man jetzt natürlich anfangen und Statistiken machen, wie oft da welche Choräle gesungen wurden. Und da gibt es schon eine hohe Überschneidung mit dem Orgelbüchlein. Aber ich würde das nicht so hochhängen. Grundsätzlich muss man sagen, es sind die üblichen verdächtigen Lieder. Also weniger ganz modernes Repertoire, weniger Repertoire, was vielleicht wirklich absolute Weimarer Eigenart ist. Eigentlich findet man alle Choräle in diversen mitteldeutschen Gesangbüchern der Zeit wieder. Und apropos Seiteneinteilung, lieber Bernhard, manchmal hat der Bach sich auch verschätzt, wenn er dann irgendwie gedacht hat, ich kriege das alles so auf eine Seite Und dann hat der Platz aber doch nicht gereicht. Aber auf der Rückseite war schon vorgesehen, hier startet jetzt ein anderer Choral. Da hat Bach manchmal getrickst. Da nützt er wirklich alle verbleibenden Zentimeter oder Millimeter am unteren Seitenrand und trägt dann die fehlenden 2-3 Takte in Tabulaturnotation ein. Also in dieser Mischung da aus Buchstaben und kleinen Symbolen, um eben doch irgendwie in diesem sehr eng geschnürten Platzkorsett zu bleiben.
Ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen auf diesen Stil eingehen. Kann man das überhaupt übergreifen? Charakterisieren. Was zeichnet diese Choräle des Orgelbüchleins besonders aus?
Na, ich würde erstmal sagen, klar, das Prinzip, hier wird der Cantus Firmus einfach mal musikalisch umrahmt, ausgestaltet, aber es geht eben nicht in die Richtung Choralfantasie oder Choralvorspiel, sondern der Cantus Firmus als höchstes Gut, als unantastbares Gut, aber ringsherum in absoluter Verdichtung eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten der kunstvollen Ausgestaltung. Kontrapunktisch, sehr komplex, ja, da gibt es mal Kanons, da gibt es mal wahnsinnig abgefahrene Harmonien. Natürlich immer alles, jetzt kein Zufall, sondern wenn man dann anfängt zu überlegen, warum nutzt jetzt Bach hier diese Technik oder jene oder warum klingen hier die ganzen Harmonien plötzlich so vergiftet? Wenn man dann in die Texte der Choräle schaut, in aller Regel die erste Strophe, dann versteht man warum. Ja, also er versucht auch in dieser Art und Weise, also wie er den Cantus Firmus in Szene setzt, wortlos eben doch den Inhalt des Chorals hörbar zu machen.
Wenn wir jetzt dieses Orgelbüchlein als Gesamtwerk betrachten, gibt es denn da irgendwelche Vorbilder? An wen hat sich denn da Bach orientiert, wenn überhaupt?
Ach, da wird man jetzt, glaube ich, einfach die üblichen Verdächtigen nennen. Sicherlich hat Bach sich bei Buxtehude viel abgeschaut. Wenn man wirklich nach Stücken sucht, die Prinzipien des Orgelbüchleins ja vorimitieren, müsste man in dem Fall sagen, dann braucht man ja eben auch Stücke, die eben den Cantus Firmus nicht antasten und im Grunde genommen also mehr den Choral in Szene setzen, als dass sie ihn großartig bearbeiten. Und da wird man natürlich sehr häufig fündig bei Komponisten, die sich der Gattung der Choralpartita zugewendet haben. Also sich praktisch einen Choral genommen haben, den in mehreren Strophen durchführen. Und da gibt es ja eine ganze Menge Choralpartiten von Georg Böhm, also Bachs wichtigem Lüneburger Lehrmeister. Und da gibt es Stücke, die sowohl Böhm als auch Bach in dieser Art und Weise in Szene gesetzt hat. Und da ist die stilistische Nähe unüberhörbar. Wir haben auch sowas von Johann Parelbel, der mag auch eine Rolle gespielt haben, also Mitteldeutsch. Also die Macharten des Orgelbüchleins, die sind nicht vom Himmel gefallen. Was aber eben wirklich besonders ist, ist einfach die Vielfalt der Herangehensweisen und die jeweils überragende Umsetzung in diesen kleinen Formen, die Bach gelungen ist.
Du hattest das schon vorhin so ein bisschen angedeutet, dass dieser Titel Orgelbüchlein nicht original ist, der ist erst später dazu gekommen. Ja. Erzähl uns das mal genauer und warum?
Ja. Na, dass er erst später dazu gekommen ist, das sagt uns so ein bisschen der Handschriftenbefund. Bach hat leider kein Datum hinterlassen, aber wir gehen davon aus, mitten in der Köthener Zeit um 1720 setzt er sich hin und schreibt vorne dran einen Titel. Ob er wirklich so lange gebraucht hat, den sich zu überlegen, oder ob das vielleicht auch im Kontext mit anderen, auch eher so enzyklopädisch angelegten Werken passiert. Gerade Wohltemperiertes Klavier ist möglicherweise die wichtigste Parallele, weil tatsächlich der Titel, den Bach wählt, der hat auffällige Ähnlichkeiten mit dem Subtext vom Wohltemperierten Klavier. Hier heißt es nämlich Orgelbüchlein und jetzt geht's aber weiter, schön barock, langer Titel, worinne einem anfahenden Organisten, also anfangenden Organisten, einem Anfänger, ja, Anleitung gegeben wird, auf allerhand Art ein Choral durchzuführen, anbei auch sich im Pedalstudio zu habilitieren, indem in solchen darin befindlichen Chorälen das Pedal ganz obligat traktiert wird. So, das ist jetzt natürlich wieder, sagen wir mal, typisches Bach-Understatement. Also ein Anfänger im Orgelunterricht, der wird dieses Buch ganz schnell weglegen, weil es echt alles anspruchsvoll ist. Und es ist vor allem deshalb anspruchsvoll, und das führt ja Bach eben im zweiten Teil des Titels aus, hier geht es eben auch um das Studium des Pedals, also um die Fertigkeit, mit den Füßen zu spielen, und zwar möglichst komplett unabhängig von den Händen. Und das macht es halt wirklich schwer. Und manche der Stücke, die kann man wirklich erst spielen, wenn man ein sehr, sehr, sehr fortgeschrittener Organist ist.
Ein Habilitierter eben,
ein Habilitierter.
Nicht? Ja. Jetzt muss ich nochmal zwischenfragen. Du hast diese Jahreszahl 1720 erwähnt. Und da klingelt es bei mir irgendwie, weil ich mir denke, das ist so ein Schicksalsjahr für Bach. Da ist seine erste Frau gestorben. Und es heißt immer, er habe sich da neu orientieren wollen. Diese Bewerbung in Hamburg, die spielt da eine Rolle. Und überhaupt die Söhne vielleicht irgendwie anders unterkriegen. Vielleicht irgendwie möglichst bald Köthen verlassen. Dazu ist es dann auch gekommen. Kann es sein, dass diese Titel, weil auch in diesem Kontext der Neuorientierung zu sehen ist, dass er gesagt hat, ich schaffe hier etwas, vielleicht kann ich es ja auch mal drucken, um mich irgendwie zu präsentieren?
Also das kann schon sein. Ich wäre trotzdem vorsichtig, jetzt diese familiären Schicksalsschläge da irgendwie im Zusammenhang zu sehen, weil am Ende kann das alles auch 1719 passiert sein oder 1721, 22. Also ich finde wirklich, im Studio sich zu habilitieren, das klingt sehr auch nach wohltemperiertem Klavier. Das ist datiert 1722. Mir scheint auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Eins deiner Stichworte war Kinder. Ich meine, in der Zeit, der Älteste, der Friedemann, ja, also hat das 10. Lebensjahr überschritten. Und das ist eigentlich die Zeit, wo wir auch wissen, dass Bach dann offenbar langsam ernst machte beim Unterrichten seiner Kinder. Und vielleicht hat er jetzt wirklich angefangen, sich ganz bewusst Gedanken zu machen, wie kann ich mir auch einen Vorrat an ganz eigenen Lehrwerken erstellen, der mir jetzt in den nächsten Jahren hilft, meinen Söhnen den Schliff zu geben, der mir aber auch hilft, ohnehin dieses Nebengeschäft, einfach ein gefragter und guter Lehrer zu sein, auszufüllen. Dann ist eben das Orgelbüchlein dieses Werk, wo meine Schüler, meine Söhne irgendwie das Choralspiel vervollkommnen. Ja, auch die Unabhängigkeit des Pedalspiels, das wohltemperierte Klavier, um sozusagen Manualiter, ein fertiger Tastenvirtuose zu werden. Also das geht für mich irgendwie Hand in Hand. Und da weiß ich nicht, so richtig ist das dann nur 1720, 21 oder 22, aber es passt irgendwie in die Zeit. Und Bach hat natürlich in diesen Jahren diesen Freiraum, so etwas zu tun. An sich gehört ja das Orgelspiel jetzt nicht zu seiner genuinen Aufgabe als Kapellmeister.
Ja, eigentlich gar nicht.
In Köthen.
Ne? Eigentlich
ja, gar er nicht. Entdeckt das wieder. Ja, da ist natürlich dieser Ausritt da nach Hamburg bedeutsam, da im Herbst 1720.
Also schon eigentlich eine private Angelegenheit, die, unabhängig von seinen Tätigkeiten als Kapellmeister.
Aber sicherlich für dieses Projekt Bach, der Pädagoge, mit einem sehr genuinen Repertoire, das er seinen Schülern und Söhnen, die ja auch Schüler sind, vorzulegen pflegt.
Und das reicht bis heute, kann man sagen, denn im Grunde wirklich wiederhole das, jeder Orgelstudent muss eigentlich das Orgelbüchlein von A bis Z durchspielen. Und die Organisten sagen dann immer gerne, wenn man das einmal durchgespielt hat, dann hat man wirklich alle Techniken irgendwie parat.
Letztlich ist es ja genauso wie mit dem wohltemperierten Klavier. Also wer da alle Präludien und Fugen spielen kann, der ist einfach mal ein fertiger Tastenvirtuose mit den Händen. Wer das Orgelbüchlein kann, kann es auch mit den Füßen.
Und lernt darüber hinaus noch alle wichtigen Choräle kennen, zumindest 45 an der Zahl. Wir wollen jetzt doch mal ein bisschen genauer auf einige Stücke blicken und da fällt die Auswahl natürlich schwer, denn im Grunde ist es so, Michael, jedes Stück ist hier ein Juwel und wenn man genauer reingeht, entdeckt man in jedem Stück irgendwie eine ganze Besonderheit. Aber ich habe jetzt mal 5 ausgewählt und möchte die mit dir durchgehen und die wollen wir auch ein bisschen anspielen. Zuerst gleich ganz am Anfang die Nummer 1. Nun kommt der Heiden Heiland, also das Adventslied schlechthin. Martin Luther ist der Autor. Wie setzt Bach das im Orgelbüchlein um?
Ja, in Weimar scheint er sich ja häufiger mit dem Choral auseinandergesetzt zu haben. Uns allen fällt dann natürlich als allererstes Kantate 61 ein, wo er ja den Cantus Firmus in das Gewand einer französischen Ouvertüre kleidet. Ja, hier faszinierender Wechsel von Dissonanzen, Konsonanzen, es fließt. Also in den Mittelstimmen eine durchweg konsequente Ausstaffierung mit irgendwelchen Sechzehntel-Durchläufen, fast wie in so einer Allemande. Aber dazu eben der Cantus Firmus, unangetastet. 4-stimmiger Satz durchweg, der sogar am Ende 5-stimmig wird. Eigentlich klingt der Satz gar nicht so wahnsinnig spektakulär, wenn man hört.
Klingt aber wenn man das erstmal melancholisch
finde. Ja, also, und wie gesagt, ich finde, es hat auch so einen Allemanden-Charakter durch diese Ausstaffierung mit diesen Sechzehntel-Durchläufen. Je tiefer man aber reinschaut, umso mehr staunt man.
Thank you.
Nun kommt der Heiden Heiland. Also damit beginnt das Orgelbüchlein. Das nächste Beispiel, was wir hier ausgewählt haben, das ist wirklich ein ganz jubelnder Choral. In dir ist Freude. Ja, und Bach macht auch wirklich ein jubelndes Stück draus und dazu noch kontrapunktisch total raffiniert.
Total. Also man muss ohnehin sagen, Bach komponiert ja dieses Orgelbüchlein nicht am Stück. Die ersten Einträge sind so 1711, 12, dann gibt es so eine mittlere Phase in Weimar nochmal und dann gibt es offenbar so in der letzten Zeit der Weimarer Jahre nochmal einen kleinen Schub und dann kommen auch einige Stücke noch später dazu. Und dieser hier, der gehört offenbar zu dieser späten Weimarer Zeit, irgendwann 1716, 17, da rechnet man glaube ich insgesamt 6 Stücke dazu und es ist vielleicht das Stück, was zum einen den breitesten Raum im Orgelbüchlein einnimmt, tatsächlich vergleichsweise frei mal mit der Choralmelodie umgeht. Also da widerspreche ich mir jetzt selber, ja, wenn ich gesagt habe, eigentlich unangetastet der Cantus Firmus. Hier ist es schon doch irgendwie vergleichsweise frei gehandhabt. Der Cantus Firmus ist im Sopran aber sehr zerstückelt. Also hier ist sozusagen die Tendenz zur Choralfantasie schon ganz klar ausgeprägt. Also das ist nicht mehr ganz so kurz und bündig, dafür aber wirklich richtig, richtig prächtig. Wir gehen davon aus, das Ganze ist ein Neujahrsstück. Ja, also dieser Choral in dir ist Freude wird gerne am Neujahrstag gesungen. In Mitzing ist bei dieser Herangehensweise unmöglich, nicht machbar. Ja.
Zumal, weil es ein Kanon ist und man nicht so genau weiß, welche Stimme soll ich denn jetzt hier einsetzen.
Absolut, ja. Und dann ganz krass das Pedalspiel hier. Also man hat so eine Art Perpetuum-Thema im Pedal, ganz virtuos. Man hat sogar Triller im Pedal im weiteren Verlauf, also das ist hohe Schule. Und dann gibt es sogar 2 Takte, wo man nur das Pedal hört. Also das ist die 1000 PS Choralbearbeitung. Also hier soll richtig mit Volldampf ins neue Jahr gestartet werden. Die armen Kalkanten, die da die Bälge treten mussten.
In dir ist Freude, also ein jubelndes Neujahrslied. Jetzt kommt der Völkerkontrast als unser drittes Beispiel, das große Passionsstück im Orgelbüchlein und wahrscheinlich überhaupt das längste Stück, weil es auch sehr langsam zu spielen ist. Oh Mensch, bewein dein Sünde groß.
Ja, also du hast hier natürlich die Knaller rausgesucht, lieber Bernhard.
Na, klar, aber ich könnte auch 15 raussuchen oder 25.
Also es 25. gibt kaum eins, was so viele wirklich spannungsreichen Harmonien hat. Wenn man das sehr langsam spielt, dann zerfällt der Choral fast. Ich würde sagen, es ist der leise, aber intensive Star der Sammlung. Widor, der große französische Organist, hat mal gesagt, es wäre für ihn das feinste Stück Instrumentalmusik, das jemals komponiert wurde.
Oi.
Wow, ne?
Das ist ja ein Kompliment aus Frankreich.
Ja, und natürlich ganz klare Tonmalerei bei dem Ganzen. Also ich meine, oh Mensch, bewein dein Sünde groß, eines der zentralen Passionslieder. Wir kennen es alle natürlich durch die große Choralbearbeitung, die Bach ursprünglich für die zweite Fassung der Johannespassion komponiert hat, die dann aber später den ersten Teil der Matthäuspassion beendet. Und das Stück hier gibt uns richtig einen Vorgeschmack auf das große Opus dann. Also ganz intensiv, viele verminderte Septakkorde, viel Chromatik, also viel Versündigung am Quintenzirkel. Das passt wunderbar. Und ganz krass dann die letzten 2 Takte, da schreibt Bach Adagissimo drüber. Also da geht er quasi aus dem Tempo raus. Und diese Schlusskadenz ist ganz intensiv.
Dann hören wir uns jetzt mal den Schluss an dieses Chorals. O Mensch, bewein dein Sünde groß aus dem Orgelbüchlein, das große Passionsstück da drin. Und wir gehen weiter zu einem nächsten Extremstück durch Adams Fall.
Das dachte ich mir.
Und ich habe jetzt bewusst, ist ganz verderbt, ich habe den Fall auch besonders betont jetzt.
Ja, das ist auch ein total krasses Stück. Gehört zu der frühen Phase Orgelbüchlein, aber in keiner Weise unfertig, im Gegenteil. Also durch Adams Fall ist ganz verderbt ein Lied über den Sündenfall. Und was Bach hier macht, ist mal wieder abenteuerlich. Also wenn man genau hinschaut, gibt es 6 verschiedene Motive, mit denen er da arbeitet, Händen und Füßen. Aber das prägnanteste ist eigentlich ein sich ständig wiederholender Fall nach unten im Pedal. Das ist meistens so eine verminderte Septime, also Fall ins Bodenlose. Im Pedal, wenn das gut registriert ist, mit einem schönen, knorrigen 16 oder gar 32 Fuß Posaunenbass, also da stehen einem die Nackenhaare zu Berge, weil das so intensiv ist und so eben auch dissonant. Also das stört richtig den musikalischen Ablauf, aber die anderen Motive nicht minder, die da praktisch die Choralmelodie konterkarieren. Und wir wissen ja auch, ich meine, Bach ist ja wirklich wahrscheinlich wie kein Zweiter in der Lage, eben auch ganz bewusst Choralbearbeitung, Choralsätze zu schreiben, wo praktisch die begleitenden Stimmen im Grunde genommen den Choralsatz verderben. Ja, kontaminieren. Das kennen wir aus verschiedenen Eingangschören im Choralkantatenjahrgang, auch aus O Mensch, bewein dein Sünde groß in der Matthäus-Passion. Aber hier ist es wirklich also in einer Expressivität eigentlich bis zum Exzess betrieben. Ich kenne vielleicht neben dem berühmten vierstimmigen Gesangschoralsatz zu Es ist genug, Kantate 60 am Schluss, völlig abgefahren. Keinen weiteren Choralsatz, der wirklich derart überbordend voll ist, mit solchen vergifteten Dissonanzen. Es ist ein permanenter Sündenfall, der hier stattfindet. Eins der beliebtesten Stücke aus dem Orgelbüchlein und eins der krassesten.
Soweit durch Adams Fall ist ganz verderbt. Ja, wirklich dieser Fall ins Bodenlose. Es ist übrigens, wenn man das versucht mal nachzusingen, diese Bassstimme, scheitert man.
Geht nicht.
Ja. Und der 5. Choral, den wir hier ausgewählt haben, das ist einer, der ganz hinten steht im Orgelbüchlein. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig.
Ja.
Was macht Bach denn da?
Na, ich würde mal sagen, flüchtig durchkomponiert. Es ist wirklich ganz schnell zu Ende. Nichtig ist es nicht, weil es ist Bach. Es ist einfach richtig gut gemacht. Also wirklich ganz viele flüchtige 16-Noten umspielen da den Cantus Firmus. Ein bisschen wie in Kantate 26, ja, wo diese ganzen vielen kleinen Quälgeister da
ist auch ganz
um kurz, den ne? Cantus firmus ja. spielen. Und genau so ist es hier auch. Also alles kleine Teufelchen, die da unterwegs sind. Aber lieber Bernhard, können wir hier mal tatsächlich, weil es so schnell vorbei ist, unseren Zuhörern und Zuhörern die Chance geben, tatsächlich zu vergleichen. Wir haben ja diese Choralpartita von Böhm, auch über Ach wie lichtig, Ach wie flüchtig, dass wir da mal einen Satz nehmen und danach den Bach spielen.
Machen wir gerne.
Weil es wirklich sehr, sehr ähnliche Machart ist. Und hier wieder flüchtig, aber nicht nichtig.
Also erst Böhm, dann Bach.
Ja.
Ja, das war doch ein interessanter Vergleich. Also Ach wie flüchtig, Ach wie nichtig, erst in einer Fassung von Georg Böhm, danach die Fassung aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach. Ja, Lehrer, Schüler. Und die besten Lehrer sind ja die, deren Schüler sie übertreffen. Ne? Heißt es doch immer. Ja, Michael, das war so ein ganz kurzer Querschnitt. Wir könnten zu jedem jetzt was erzählen, aber empfehlen das auch sehr zum Weiterhören natürlich und wollen am Schluss dieses Podcasts doch nochmal ein bisschen diese Frage behandeln. Warum ist das Ding eigentlich nicht vollendet worden? Warum denn fragmentarisch? Er war doch so gut drauf und hatte doch eine Wahnsinnsfantasie. Ja. Warum nur 45 und dann ist eins, das müssen wir auch noch sagen, nur mit ein paar Takten, da hat er mittendrin aufgehört. Mhm. Ist er so rausgerissen worden? Warum hat das nicht wieder aufgenommen?
Also bei dem einen Choral, warum es da nun genau mittendrin aufhörte, ob da mal irgendwie das fertige Mittagessen von Maria Barbara oder was schon Anna Magdalena dazwischen kam, das kann ich nicht beantworten. Aber es muss halt irgendwie einen generellen Grund gegeben haben. Vielleicht ist einfach dieses Abbiegen auf einen anderen Karrierepfad irgendwie maßgeblich gewesen. Ich meine, dass er da in Köthen diesen Titel überhaupt erstmal vorne dran schreibt. Wie gesagt, das kann ich mir gut vorstellen. Das hat einfach den Grund, dass Bach jetzt anfängt, sich ein Arsenal auch an Lehrwerken für seine Schüler und Söhne anzuschaffen. Zum anderen ist es so, auch als er dann in Leipzig ist, kommt er vielleicht ein bisschen näher wieder an die Orgel ran, aber er ist ja nicht der Organist. Der Thomas Kantor hat mit dem Choralspiel auf der Orgel in den Gottesdiensten per se nichts zu tun. Dafür gibt es einen Thomas-Organisten und einen Nikolai-Organisten. Und deswegen gibt es jetzt hier reinweg vom Repertoire, was er benötigt, keine Notwendigkeit. Zugleich muss man allerdings auch sagen, er hat jetzt nie irgendwie dann entschieden, dann nutze ich jetzt mal dieses viele leere Papier für irgendwelche anderen Dinge. Und vielleicht ist es dann so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, also ich habe auch verschiedene Projekte, die ich mir mal ganz toll ausgedacht habe und mit viel Enthusiasmus angefangen habe. Und dann hat das Leben aber so gespielt, dass es plötzlich andere Prioritäten gab. Ja, aber zugleich war einem die ganze Sache dann doch zu teuer, um sich einzugestehen, das wird hier nichts mehr und es wegzuwerfen oder anders zu nutzen, weil man denkt, naja, es wird schon noch die Zeit kommen, irgendwann dann mal in aller Ruhe. Mhm. Ja, und diese Ruhe, die hat Bach dann nicht gehabt oder die Zeit hat er sich nicht genommen, weil immer irgendetwas anderes wichtiger war. Nichtsdestotrotz, er hat es nie weggeschmissen, Gottlob. Und ich finde, diese 45 Sätze sind schon herrlich. Und ist doch mal schön, auch wenigstens mal ein Beispiel zu haben, wo der Bach als Tiger gestartet, aber als Bettvorleger gelandet ist.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.